Und damit wird Bitcoin kein Geld. Bitcoin bleibt Spekulationsobjekt.
Ist Bitcoin gescheitert? Das sagt Markus Krall. Das sagt weder der Florian noch ich. Erstmal hallo Florian. Sondern das sagt Markus Krall. Und ihr wisst ja alle, ich bin mit Markus gut befreundet. Und ja, ich war schockiert. Und es kamen unendlich viele Anfragen, E-Mails rein. Marc, was sagst du dazu? Der Markus, der sagt jetzt, Bitcoin ist de facto tot, wird sich nie irgendwie als Geld etablieren. Wie ist deine Aussage dazu? Und heute möchte ich genau mit Florian über dieses Thema sprechen. Wir haben ein ganzes Buch zu Bitcoin geschrieben und dieses Buch steht hier, die größte Revolution aller Zeiten, und wir haben dieses Buch sogar Markus geschenkt. Also er hat es wohl noch nicht gelesen und deswegen müssen wir heute einige Punkte ins richtige Licht führen, müssen da doch korrigieren, konstruktiv aufzeigen, warum Bitcoin nicht gestorben ist, nicht vorbei ist, wurde schon tausendmal totgesagt, aber immer wieder auferstanden wie ein Zombie. Und ja, würde ich sagen, gehen wir gleich in Medias Res.
Let's go.
Und vorab, Markus, du weißt, es ist natürlich konstruktiv gemeint, mit Wohlwollen, aber ein paar Aussagen muss ich doch korrigieren. Und deswegen gehen wir uns gleich in Medias Res. Let's go.
Und der ganze Spekulationsrausch ist in sich zusammengeklappt und viele Leute wurden arm damit.
Sehen wir hier den Moment, in dem sich digitales Vertrauen endgültig aufgelöst hat?
Und damit wird Bitcoin kein Geld. Bitcoin bleibt Spekulationsobjekt.
Die Leute kapieren nicht, dass man nicht schnell reich werden kann. Reich werden ohne Substanz funktioniert einfach nicht.
Und damit liegt's im Bett mit der Fiat-Währung. Und das ist eine schlechte Sache.
Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und ja, vielleicht habt ihr es alle mitbekommen. Markus und ich haben auch schon drüber diskutiert. Es gab innerhalb von nur 24 Stunden den größten Kryptomarkt-Crash der Geschichte. Es wurden über 3 Milliarden US-Dollar an Kryptopositionen ausgelöscht.
So, hier muss ich jetzt reingrätschen, weil es stimmt leider vorne und hinten nicht, was hier kommuniziert wird. Also Christian sagt 3 Milliarden, also es wurden mindestens 20 Milliarden liquidiert, also viel, 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 viel mehr. Und es waren vor allem Hebelprodukte, also deswegen sind wir auch immer gegen Hebel-Trading und so weiter, weil da verlieren, glaube ich, über 80% der...
Ja, über 90%.
90% sogar, ja, der Leute ihre Kohle, deswegen lasst davon die Finger am besten weg. Und zweitens natürlich, wir hatten jetzt auch einen kleinen Crash beim Goldmarkt, knapp 10% der Marktkapitalisierung, das sind ungefähr 300 Milliarden, also 100 mal mehr, die sozusagen jetzt erstmal von der Marktkapitalisierung verschwunden sind. Und davon kann ich mir vorstellen, waren auch mindestens 10, wenn nicht sogar 20% mit gehebelten Produkten unterwegs, weil viele waren natürlich long auf Gold und wurden jetzt auch liquidiert. Deswegen, egal ob Gold oder Bitcoin, niemals gehebelt irgendwo reingehen, weil das kann schnell auch ins Negative führen. Und dahingehend ist es jetzt kein großer Punkt, finde ich, den man jetzt gegen Bitcoin erwähnt, weil auch im Ölmarkt wird gerne mal liquidiert oder gibt es mal einen Crash oder am Aktienmarkt und so weiter.
Ich glaube, das ist eine ganz normale Marktbewegung, aber wo wir den beiden ja absolut zustimmen, einfach passt sehr, sehr auf mit Hebel, egal ob das bei Gold oder Bitcoin der Fall ist, kauft Spot Gold, kauft Spot Bitcoin, und das sagen die beiden jetzt im weiteren Video auch, und das sehen wir auf jeden Fall hundertprozentig genauso, und da kann man nicht häufig genug davor warnen, weil so viele andere da draußen das leider bewerben.
Das ist das größte Liquidationsereignis in der Geschichte dieses Marktes. Einige nennen es einen technischen Effekt. Ich muss aber sagen, auch wenn jetzt viele Kryptojünger mich hier auffressen werden, ich nenne es das nackte Ergebnis von Gier, Leverage und Illusion. Und es ist auch kein Zufall, Markus, denn es ist ein Warnsignal. Der Goldpreis steht mittlerweile auf einem neuen Allzeithoch.
Ich muss schon wieder reinkrätschen, tut mir echt leid, aber ich glaube, wir alle wissen, dass das natürlich initiiert wurde. Also wir wissen auf der einen Seite, es gab aus dem Trump-Umfeld jemand, der hat richtig viel Geld verdient, ungefähr 190 Millionen Dollar hat er verdient. Er hat 80 Millionen investiert, und zwar interessanterweise eine halbe Stunde vor der Aussage von Donald Trump, dass man gegen China 100% Zölle erheben wird. Und da, viele sagen ja, es war Barron Trump. Was sagst du dazu?
Ich habe keine wirkliche These dazu. Es gibt diese, das kann man ja on-chain nachverfolgen,
genau,
dass diese Wetten am Ende des Tages platziert wurden und dass die Leute profitiert haben. Aber woher derjenige kam, nicht.
Aber es liegt nahe, dass jemand aus dem Weißen Haus war oder jemand, der nah an der Informationsquelle war.
Letztendlich jemand, der Zugriff auf der... Es muss nicht mal jemand aus dem Weißen Haus sein. Ich meine, Trump hat diese Woche CC, den ehemaligen Binance-CEO, ein Pardon für ihn ausgesprochen. Also auch hier kann ich mir vorstellen, dass hier andere Connections sind. Man weiß, dass hier ja viele auch geht zu den ganzen Stable Stablecoin-Betreibern enge Verbindungen bestehen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es auch nicht jemand aus Trumps Familie war, sondern jemand, der diese Information aufgeschnappt hat und wusste, ich kann davon profitieren. Aber was ganz klar passiert ist, dass auf asiatischen Börsen dieser Crash orchestriert wurde, was ich per se in einem freien Markt auch nicht schlimm finde. Das ist ein freier Markt und letztendlich hat jemand hier eine Chance gesehen und die wahrgenommen. Und all die Leverage-Trader haben diese letztendlich Chance unterschätzt, dass so etwas passieren kann und waren falsch positioniert und wurden deshalb letztendlich sind ins offene Messer gelaufen. Aber da sieht man ganz genau, dass gerade auf Binance sind massive Verkaufsorders reingekommen. Market Maker haben sich komplett zurückgezogen, haben die Liquidität entzogen. Und da gab es auch auf Twitter...
Du hast mir heute Morgen diesen Tweet geschickt mit Wintermut.
Wo es interessante Spekulationen darüber gab. Die Quintessenz davon war, China. Die USA pushen sehr das Bitcoin-Thema, was China ein Dorn im Auge ist.
Genau.
Und China hat hier versucht, diesen Markt zu manipulieren, um das Vertrauen zu untergraben. Und wenn man hier Krall und Bubeck zuhört, dann ja scheinbar auch mit Erfolg. Und dass hier ein geopolitischer Kampf auch stattfindet. These, ob dem so ist.
Aber das würde ja eigentlich wieder Bitcoin adeln, weil das heißt ja, Bitcoin wird als strategisches Invest, als Reservewährung vielleicht doch angesehen, wenn die Chinesen vielleicht sogar schon heimlich vielleicht Bitcoin kaufen und jetzt versuchen, Bitcoin zu diskreditieren, den Preis zu senken, um vielleicht auch wieder günstig zu minen, zu kaufen und so weiter, oder?
Was sagst du so? 100%ig. Ja. Also wenn dem so wäre, und ich glaube generell, Bitcoin hat die höchste politische Ebene erreicht. Die Frage ist jetzt wirklich, wie ist die Relevanz hinter den Kulissen? Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die USA massiv das Thema Bitcoin pushen und dass die Chinesen historisch schon immer skeptisch waren, was den Bitcoin betrifft, wie mit jeder Freiheitstechnologie
am Weil Ende sie Kommunisten Tages. Sind, ja.
Genau. Und deswegen finde ich auch Markus Krall, das ist ja einer der größten Fürsprecher auch von der österreichischen Schule von Freiheit. Und da am Ende des Tages schade, dass er so eine Freiheitstechnologie nicht auch mehr umarmt, auch wenn vielleicht der Bitcoin noch den ein oder anderen Fehler hat.
Ich versuche wirklich seit Jahren den lieben Markus mit Engelszungen dahin zu bewegen, doch ein bisschen auch Exposure in Bitcoin zu haben. Und ich glaube, das erste Mal haben wir, ich weiß nicht, 2017 oder 2018 oder so drüber geredet oder so. Und ich habe es nie geschafft. Ja, also wirklich nie. Also wir witzeln auch immer wieder drüber. Auch bei meinem Event war er dabei und sagte, wann schaffe ich das endlich? Ich wollte ihm sogar schon mal irgendwie Satoshis schicken. Aber irgendwie passt es wohl nicht in sein Weltbild, wobei es ja gar keinen Sinn macht, weil es ist das bestperformendste Asset. Und wenn er nur 0,5% seines Vermögens in Bitcoin allokieren würde, hätte er eine Outperformance erzielt. Aber na gut, gucken wir mal, was er noch so sagt, was für Argumente er hat.
Aber Markus, du sprichst ja oft von Systemvertrauen. Sehen wir hier den Moment, in dem sich digitales Vertrauen endgültig aufgelöst hat?
Also man muss hier sehr, sehr fein unterscheiden. Es gibt, wenn ich von Systemvertrauen spreche oder von Systemmisstrauen, dann meine ich in aller Regel das Fiat-Geldsystem, also Dollar und Euro. Ja, und was da sonst noch an Papierwährungen wertlos rumkraucht und flaucht. Dann die zweite Frage des großen Misstrauens ist ja auch wieder ein Systemmisstrauen, nämlich gegenüber den angedrohten, angekündigten digitalen Zentralbankgeld, das quasi auf dem Rücken der Kryptowährungen dahergeritten kommt, nach der Devise, wir machen das jetzt auch, aber wir machen das jetzt offiziell. Wobei es natürlich überhaupt nichts mit den Kryptowährungen zu tun hat, auch wenn es Teile von deren Technologie benutzt, sondern die Kryptowährungen, die haben ja das Ziel, quasi das anonym und Privatsphäre geschützten Bezahlens, während die digitalen Zentralbankwährungen das Ziel haben, unsere Privatsphäre abzuschaffen. Das sind also zwei unterschiedliche Zielsetzungen.
Danke, perfekt eigentlich zusammengefasst.
Er hat einen Case gemacht für Bitcoin. Danke, also ciao.
Genau, that's the point. Wir brauchen eine digitale Alternative zu digitalen Zentralbankwährungen.
Ja. Und genau, also er sagt, digitale Währungen sind da, um anonym zu bezahlen. Das stimmt nur teils, ne?
Ja.
Also die meisten digitalen Währungen sind erstens zentralisiert. Zweitens kann man auf der Blockchain natürlich jede einzelne Zahlung nachvollziehen. Man weiß doch nicht, wer der Empfänger ist, beziehungsweise wer der Absender ist. Aber es gibt Möglichkeiten, auch mit Monero und so weiter, natürlich das alles zu verheimlichen oder zu hinter den Vorhang des Schweigens zu bringen. Aber er macht eigentlich den besten Case für Bitcoin, wie ich finde. Und ich glaube, diesen Missstand hat er nicht ganz, glaube ich, jetzt in seiner Aussage berücksichtigt.
Aber vielleicht kommt gleich das.
Genau, vielleicht kommt die Auflösung.
Und dann gibt's noch dieses Vertrauen in Bitcoin und Co. Es ist allgemein bekannt, dass ich generell ein bisschen skeptisch bin, was Bitcoin und Co. angeht. Dann kann man natürlich nicht ganz zu Unrecht sagen, ist ja klar, das muss der Karl ja sagen, der ist ja schließlich Goldhändler. Der spricht fürs Gold und nicht für Krypto.
Smart. Hat das Smart auf jeden Fall reingeführt. Natürlich muss er sein eigenes Produkt natürlich dementsprechend auch hochhalten. Es ist ja normal. Der Bäcker würde ja auch nicht sagen, er isst kein Brot mehr. Aber Was mir schon wieder ein bisschen sauer aufstößt, ist ja dieser Vergleich Bitcoin und Co. Es gibt entweder Kryptowährungen, also Altcoins, oder Bitcoin. Es gibt, man kann nicht beides unter einen Kamm scheren. Da fehlt es einfach an Fundamentalwissen, warum Bitcoin anders ist als Kryptowährung. Deswegen haben Florian und ich das Buch geschrieben, um aufzuklären, um zu zeigen, Bitcoin ist komplett anders wie die 75.000 anderen Kryptowährungen. Bitcoin ist die einzige, neben vielleicht noch Monero, dezentrale Währung, grenzenlos, demokratisch, nicht veränderbar, die wirklich zum allerersten Mal Staat und Geld trennt. Habe ich was vergessen?
Nee, perfekte Zusammenfassung.
Genau, und die ganzen anderen Kryptowährungen sind halt zentralisiert. Hinter Ethereum steht eine Stiftung in der Schweiz. Hinter Ripple steht, hinter XRP steht Ripple, ein Unternehmen in den USA und so weiter. Und es menschelt halt immer. Und das schwächste Glied in der Kette ist immer der Mensch. Deswegen hat Satoshi Nakamoto den Menschen rausgenommen aus der Gleichung und selbst Gold, was wir ja auch befürworten, was wir auch jedem ans Herz legen würden.
Haben wir selbst im Buch befürwortet.
Und Gold ist ja sozusagen der große erwachsene Bruder von Bitcoin. Selbst Gold hat immer diese Schwäche, nämlich dass der Mensch im Endeffekt immer noch dahinter steckt, ne? In Form von Staaten, Notenbanken, Politikern, die halt dann irgendwann wie Richard Nixon das Goldfenster geschlossen haben.
Hundertprozentig, aber man muss natürlich schon auch sagen, Gold ist das natürliche Asset auch von Mutter Erde als Wertspeicher. Also da sind wir beide ja auch riesen Goldfans, ja. Wo wir andererseits uns dann immer manchmal in der Bitcoin-Community unbeliebt machen, wo es dann heißt, warum denn nicht Bitcoin-only, und das ist ja. Das halt auch viel besser als Gold. Aber ich glaube, rein auch aus Portfoliosicht, man hat einfach beide Rennpferde in seinem Stall und dann ist man gut aufgestellt und muss sich maximal Gedanken machen, welches Gewicht ich vielleicht höher oder niedriger, aber nicht immer das ist es jetzt das eine besser genau. Als das andere.
Und es hat sich ja auch gezeigt dieses ja. Jahr, Gold dieses Jahr eine Performance von über 50%, ja, teilweise sogar Gold, Bitcoin outperformed, aber in Retrospektive hat Bitcoin seit Gründung knapp 42% jährlich gemacht, ja. Also dahingehend, ich freue mich über beides im Portfolio, mal auf das eine besser, mal das andere.
Wir können ja am Ende eher zusammenfassen, völlig losgelöst ja. Von der Performance, beides sind einfach Assets, die losgelöst vom Staat einen Wertspeicher darstellen. Und ja. Ich glaube, das ist in Zeiten hoher Inflation ja. Extrem wertvoll. Und man sollte vielmehr die Diskussion machen, was ist denn im staatlichen System, im Geldsystem, läuft da schief, wie können wir das verändern? Mhm. Also immer diese
letztendlich. Und das Erkenntnis ist adressiert, Markus sogar im Video, dass er sagt, ja, alles, was praktisch gegen das Fiat-Geldsystem ist, ist gut. Umso weniger verständlich, dass er dann nicht sagt, okay, Bitcoin muss man auch haben. Aber gut, schauen wir weiter.
Aber das stimmt nur teilweise, weil ich habe immer gesagt, wenn Bitcoin sich durchsetzt und Krypto sich durchsetzt, dann ist das eine direkte Schwächung des Fiat-Geldsystems und das ist gut. Also ich habe immer gesagt, ich hoffe, dass meine Skepsis gegenüber Bitcoin und Co. sich als falsch erweisen wird. Aber wir haben jetzt ein paar Datenpunkte und die Datenpunkte werden dichter, die darauf hinweisen, dass ich möglicherweise mit meiner Skepsis doch nicht so ganz falsch liege. Wir hatten, als es vor längerer Zeit mal zu einer massiven Korrektur am Aktienmarkt gekommen ist, Sie erinnern sich sicher, meine Damen und Herren, es ist erst ein Dreivierteljahr her, ja, hatten wir gleichzeitig einen Krypto-Crash. Also die Kryptowährungen sind auch abgeraucht. Was wir beobachten können, ist, dass die Kryptowährungen sich erholt haben im Zuge der Marktintervention der Zentralbanken. Das heißt also, paradoxerweise war der Bitcoin-Kurs, als er sich erholt hat, das Ergebnis einer Intervention der Zentralbanken. Offensichtlich sind also die Kryptowährungen sehr stark an die Marktliquidität gekoppelt, die Zentralbanken zur Verfügung stellen. Und damit bedeutet das, dass ein Großteil der Kryptopositionen geleveraged sind.
Also ich glaube, hier muss man ganz klar widersprechen. Das ist ja eigentlich einer der großen Pluspunkte von Bitcoin, dass ja. Bitcoin eine extrem hohe Korrelation mit Gelddrucken vorweist.
Haben wir das Buch aufgezeigt,
genau, ja. Das sehe ich ja gar nicht jetzt als Nachteil, wie es hier Markus darstellt, sondern wir sagen ja immer, Bitcoin ist eine Absicherung gegen unlimitiertes Gelddruck genau. In der Notenbank. Und das hat er gerade bewiesen. Oder auch nochmal den Punkt unterstrichen.
Er hat es kritisiert.
Ich verstehe das Argument nicht zu 100%. Er hat natürlich per se recht, dass Bitcoin nach wie vor eine sehr hohe Korrelation auch mit dem Aktienmarkt hat.
Nasdaq
vor
allem,
ja. Genau. Mhm. Und wir wünschen uns natürlich auch, dass zukünftig vielleicht diese Korrelation auch bricht. Und Gold hat hier häufig diese Korrelation, ja. Hat auch deutlich weniger korrigiert in diesem April-Crash, von dem Markus hier spricht, als Bitcoin. Aber man darf auch nicht vergessen, Bitcoin ist noch eine sehr junge Asset-Klasse. Ja. Und das Deswegen sehe ich das aber per se als Riesen-Benefit, dass Bitcoin so eine hohe Korrelation zur Geldmenge hat, weil sowohl Gold als auch Bitcoin wollen wir im Portfolio haben, da es uns gegen Notenbankinflation absichert.
Lass mich noch ergänzen, ja, also es ist, wie du es gesagt hast, eine Lebensversicherung gegen die Geldmengenausweitung der Notenbanken. Umso mehr Geld sie drucken, umso besser ist es eigentlich für Bitcoin. Also das ist eine Risikolebensversicherung. Deswegen eigentlich ist es ein Case für Bitcoin, den aber Markus nicht so erkennt, sondern er sagt eher, Bitcoin legt sich mit Fiat ins Bett. Also natürlich kaufe ich ja auch Gold mit Fiat erstmal und ich gehe auch aus Fiat raus, um Gold zu kaufen, damit ich raus aus dem Fiat-Geldsystem bin.
Hundertprozentig, Gold profitiert ja in dem, also der genauso. Goldpreis steigt ja auch nur, weil so viel Geld gedruckt wird. Würden wir eine völlig nachhaltige Fiat-Geldpolitik fahren, dann wäre der Goldpreis sicher nicht auf dem Niveau, wo er gerade steht.
Exakt.
Und deswegen möchten wir aber auch beide haben, weil wunderbar, sie schützen uns davor.
Schreibt mal, wie ihr das seht, ob ihr diesen Punkt verstanden habt und ob ihr natürlich nur Gold habt oder nur Bitcoin oder vielleicht sogar beides, was wir ja genauso empfehlen, würde mich interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefällt, jetzt schon mal Daumen nach oben, Abo dalassen und kräftig teilen, vor allem mit Bitcoin-Hassern, Gold-Jüngern oder mit allen anderen.
Das heißt, sie sind auf Schulden aufgebaut. Ja? Und du hast ja gerade schon erwähnt, es gibt diese Kritik, nämlich, dass der Krypto-Crash jetzt, den wir gesehen haben, gar kein technisches Problem war, sondern dass eher was mit dem Leverage in diesem Markt zu tun hatte, dass in diesem Umfang Kryptopositionen aufgelöst worden sind.
Da nochmal ganz kurz, damit hat er natürlich absolut recht, dass dieser Crash in Leverage-Positionen passiert ist und jemand, der Spot-Positionen gerade in Bitcoin gehalten hat, der hat vielleicht am nächsten Morgen, als er aufgewacht ist, irgendwie 3, 4, 5% tiefere Kurse gesehen. Und das ist ja auch nochmal die Quintessenz, wo wir 100%ig den beiden auch zustimmen. Seid sehr, sehr vorsichtig mit Leverage, kauft Bitcoin am besten einfach nur Spot und dann seid ihr davon auch nicht betroffen. Und am Ende des Tages kritisiert er hier eine Spekulationsblase innerhalb des Kryptosektors, macht daraus aber ein Argument, dass halt Bitcoin schlecht ist oder Bitcoin gescheitert ist.
Genau, also ich kann nur alles unterstreichen, was Florian sagt, das sind die Brüder im Geiste. Am besten macht einen Sparplan, sowohl auf Gold als auch auf natürlich Bitcoin. Wenn ihr wissen wollt, wo, jetzt kommt der Werbeblock und so, werden wir unten verlinken. Da könnt ihr günstig über Relay natürlich mit dem Code MARK, gibt sogar nochmal Rabatt auf die Gebühren. Oder ihr kauft Flexgold. Ja, über uns, ne? Noch günstiger als bei anderen Mitbewerbern. Auch unten gibt es einen Code, gibt es auch ganz viele Konditionen, die sehr, sehr, sehr wettbewerbsfähig sind. Da könnt ihr auch Silber ohne Mehrwertsteuer kaufen, außerhalb der EU, im Zollfreilager in der Schweiz lagern und jederzeit wieder liquidieren. Da sind wir auch, denke ich mal, Marktführer bezüglich der Preisthematik. Aber einfach vergleichen und dann sieht man, wohin die Reise geht. Deswegen Gold und Bitcoin gehört beides ins Portfolio und Silber natürlich auch und am besten mit einem Sparplan.
Genug der Werbung. Weiter geht's.
Das ist auch kein technischer Fehler, sondern das kann eben nur passieren, wenn tatsächlich jemand verkauft. Ja, da muss jemand verkauft haben. Also Verkauf ist kein technischer Fehler.
Ich muss nochmal ganz kurz einhaken. Per se haben nicht viele Leute da verkauft. Market Maker haben die Liquidität aus dem Markt gezogen. Exakt. Und es hat gezeigt, wie wenig Liquidität in diesen ganzen Altcoins ist. Und dann haben schon leichte, kleine Verkäufe ausgereicht, um so eine Leverage, ein Deleveraging auszulösen. Ja. Aber es hat nicht an diesem Abend auf einmal 100 Millionen Krypto-Investoren gedacht, sie müssen ihre Kryptowährung verkaufen. Ja. Sondern man hat ausgenutzt diesen Leverage und hat dann die Shorts getriggert und daraus eine Kaskade ausgelöst.
Bitcoin hat wie viel Prozent verloren?
Da,
7 oder 8, glaube ich, waren es so, ja.
In dem Bereich.
Aber zum Beispiel Solana, eine andere große Kryptowährung, 40%. Kaspar, das immer wieder das digitale Silber genannt wird, hat 80% verloren. Ja, andere Coins sogar 90%. Und warum? Weil da einfach keine Liquidität vorhanden war. Weil der Markt sehr, sehr, sehr klein und eng ist. Und deswegen hat man solche Ausschläge gesehen. Und ja, ich bin ganz bei dir, 100%.
Aber es ist halt wichtig zu verstehen, nicht die Leute haben unbedingt alle Kaspar oder Solana oder den Weihnachtsmann-Coin verkauft. Sondern es wurde die Liquidität entzogen, dann wurde ein bisschen Verkaufsdruck rein und das war in dem Sinne schon orchestriert. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem die Verantwortung von jemandem, der mit Leverage tradet, sich auf solche Events eben vorzubereiten, auch wenn das ein Extremevent war. Und man kann sich, da muss man auch ganz klar sein, auf so einem Event, da sitzt man als Trader am kürzeren Hebel. Deswegen sollte man es vielleicht einfach mit Leverage gar nicht machen oder man hundertprozentig weiß, was man tut. Und das ist eben...
Die wissen die wenigsten.
Die wenigsten, weil das ist eine Kunst für sich.
Was wir jetzt sehen, ist, dass offensichtlich die Kryptowährung nicht nur an der Liquidität des Marktes sehr stark sich orientiert, sondern überhaupt auch an der Stabilität des Fiat-Geldsystems. Das heißt also, Bitcoin und Fiat-Geld sind plötzlich im selben Bett. Das halte ich für höchst problematisch. Das ist das eine. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir in dem Crypto-Space diese Beobachtung machen, dass Krypto- und Fiat-Währungen von ihrem Kursverhalten im selben Bett liegen, während Gold außen vor ist und Gold antizyklisch und antikrisentechnisch und krisenschutztechnisch reagiert.
Also per se hat er recht, dass Gold sicherlich mehr nach wie vor diesen Krisenschutzmechanismus oder auch die Stellung hat als Bitcoin. Ja. Aber ich verstehe hier auch wieder nicht das Argument, warum Bitcoin und Fiat jetzt im selben
Bett liegen. Ja, nee, weil er halt sagt, sobald praktisch die Notenbank interveniert, also praktisch die Geldschleusen öffnet, geht Bitcoin nach oben. Klar, aber dafür wurde Bitcoin ja gebaut. Ja, also wie wir es gesagt haben vorhin, es ist eine Absicherung gegen die Geldmengenausweitung, gegen die Inflationierung des Geldsystems. Und deswegen kann man nur sagen, Bitcoin funktioniert. Geil, weiter so. Und die Notenbanken werden weiter Geld drucken, die Staaten machen weiter Schulden und deswegen wird Gold steigen, aber eben auch Bitcoin stärker als Gold. Weil Bitcoin hat besser performt als Gold gegenüber Bitcoin hat der Goldpreis sich um 99% nach unten entwickelt. Ich würde eins noch erwähnen, Entschuldigung. Und zwar, Bitcoin ist von 1.000 auf 100.000 gestiegen. In der gleichen Zeit ist Gold von 1.200 auf 4.000 gestiegen. Also auch schon da, ja, das schnellere Pferd im Stall war tatsächlich Bitcoin.
Hundertprozentig, wobei ich da jetzt die Lanze für Gold brechen muss, dass Bitcoin natürlich den Vorteil hatte, dass es mit einer viel kleineren Marktkapitalisierung jetzt aufgeholt hat. Und wir jetzt schon mittlerweile gerade sehen, dass sie sich über zumindest die letzten 2-3 Jahre in einem Equilibrium bewegen. Ja. Wo es sehr, sehr spannend wird, wo ich auch selber sehr gespannt drauf bin, wo wir hier in 2 Jahren stehen. Ob Bitcoin weiter in dieser Leadership-Rolle steht, ob sie sich irgendwie gerade in einem Einklang befinden, ja. Ob Gold vielleicht auch wieder die Führung übernimmt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es führt immer wieder dazu, man sollte beide haben. Aber für mich macht die Outperformance, das kann ich nur nochmal sagen, auch Sinn, weil halt Bitcoin hat von null angefangen am Ende des Tages.
Wird sich auch abschwächen. Also wir werden nicht mehr diese volatilen Ausschläge sehen, wir werden nicht mehr in Zukunft, die Bullenmärkte sehen wie in der Vergangenheit und so. Aber ich glaube, also für 10x ist Bitcoin immer noch gut, weil die Marktkapitalisierung, wenn wir nur sagen, wir machen 50% von Gold, wofür der Case definitiv da ist, in Regel von 15 Milliarden. Und vielleicht geht es sogar weiter. Also könnt ihr auch mal reinschreiben, wie eure Meinung ist.
Ja, ich glaube, also für mich ist die Zukunft recht schwarz und weiß. Wenn sich Bitcoin durchsetzt, dann sollte der Kurs in den nächsten 10 Jahren jenseits von 1 Million stehen.
Das ist auch so. Das Zweite ist, dass ich mittlerweile zu der Überzeugung gekommen bin, dass es einen grundsätzlichen Strickfehler im gesamten Gebäude der Bitcoin-Idee gibt. Und dieser Strickfehler ist tiefer als nur die Abhängigkeit von Zinsen und Marktliquidität und Leverage. Dieser Strickfehler liegt darin, dass die Bitcoin ihre Berechtigung überhaupt nur daraus zieht, dass ihre Proponenten sagen, irgendwann mal ist die Bitcoin das neue Geld. Okay? Die Bitcoin ist das neue Geld. Aus der österreichischen Schule wurde schon vor Jahren Kritik dahingehend geäußert, dass man gesagt hat, das halten wir für unwahrscheinlich, weil die Bitcoin kein Warengeld ist. Also sie ist nicht eine Ware, wie das Gold eine Ware war, bevor es zu Geld wurde, die jeder haben wollte, sondern sie ist von Anfang an darauf angelegt, mit dem Anspruch zu Geld zu werden, obwohl sie keine Ware darstellt, die aus sich selbst heraus einen Nutzen produziert. Und der Nutzen, einen Geldtransfer machen zu können, der ist nicht groß genug dafür, als Warengeld die Sache zu qualifizieren. Diese Kritik kam schon vor Jahren von Vertretern der österreichischen Schule und sie wurde von kaum jemandem zur Kenntnis genommen. Ich habe sie aber zur Kenntnis genommen. Und die Frage ist, kann die Bitcoin Geld werden?
Vielleicht hier ganz kurz per se, also das kann ich auch nochmal, ich habe über die Jahre vom Markus viel über die österreichische Schule gelernt und er ist, glaube ich, einer der eloquentesten auch Fürsprecher, die wir im deutschsprachigen Raum dafür haben. Und er spricht hier in gewisser Weise einen validen Punkt an. These oder beziehungsweise Theorie, österreichische Schule, Warengeld, ein Asset muss einen Nutzen haben, bevor es zu Geld werden kann. Gold hatte den, indem es für Schmuck und andere Dinge eingesetzt wurde, bevor es die Menschen auch als Wertspeicher oder auch als Geld verwendet haben. Kritik am Bitcoin, was ist denn jetzt der Nutzen von Bitcoin, bevor es zu Geld werden kann? Was sind deine Gedanken dazu?
Es hat einen Nutzen gebracht, ich habe vorhin schon eine erwähnt, nämlich die Trennung von Staat und Geld. Dann, dass es natürlich unzensiert ist, also dass es grenzenlos ist, aber auch, dass der Code nicht geändert werden kann, dass es demokratisch ist. Das sind für mich nicht nur ein Grund, sondern mehrere Gründe. Und natürlich, was auch viele immer wieder vergessen, man hat Proof of Work tatsächlich. So wie man halt früher das Gold aus dem Minenschacht geholt hat, muss man halt erst Energie und Zeit investieren, um Bitcoin zu schürfen. Und deswegen sind es für mich schon 5 Gründe, warum Bitcoin eigentlich auch schon Bitcoin Geld ist und der den Anspruch von Anfang an auch inne hatte. Und ich meine, allein der das organische Wachstum, der Entwicklung, der Evolution von Bitcoin in gerade mal jetzt süßen 16 Jahren ist ja phänomenal. Also Bitcoin, Gold musste tausende von Jahren sozusagen arbeiten für die Reputation und Bitcoin hat es in 16 Jahren schon geschafft, dass schon der Luxemburger Staatsfonds, aber auch der norwegische Staatsfonds jetzt schon in Bitcoin investieren, dass die Worte gesagt haben, ja, Bitcoin ist eine neue Asset-Klasse und nicht irgendwie 1000 Jahre irgendwie vor sich hinkriechen, sondern Bitcoin hat es in relativ kurzer Zeit raketenartig geschafft. Da muss ich sagen, Chapeau. Und ich glaube, immer mehr Menschen erkennen das auch. Ich meine, die klügsten Investoren der Welt, ja, egal ob jetzt Paul Tudor Jones oder auch Ray Dalio, sagen, Bitcoin ist ein Asset, das muss jeder besitzen, das ist gekommen, um zu bleiben.
Hundertprozentig.
Habe ich einen Punkt vergessen, warum Bitcoin Geld ist oder werden kann?
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass Bitcoin erst 16 Jahre alt ist und man deshalb, es ist letztendlich noch immer ein Jugendlicher, der in seiner Pubertät ist. Und den sollte man vielleicht auch anders, manchmal, wenn Dinge nicht optimal laufen, behandeln, als bei einem 50- oder 60-Jährigen. Ja. Und ich glaube, ich bin da häufig auch, gehöre da auch dazu, dass ich mir manchmal wünschen würde, die Dinge würden noch schneller vorangehen. Aber es ist halt ein Projekt, was hoffentlich über Jahrzehnte geht, wächst und gedeiht. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den der Markus jetzt eben nur im Nebensatz als Benefit sieht, ist diese, dass du ein nicht zensierbares Geld hast. Und deswegen mögen es die Chinesen ja auch nicht, weil es die Möglichkeit gibt, für Chinesen damit ihr Geld außer Landes zu bringen, was auf legalem Wege ansonsten eigentlich de facto nicht möglich ist. Und in vielen anderen Ländern auf der Welt ist das eben auch ein riesen Mehrwert, den die Leute durch Bitcoin haben. Und auch ein Nachteil von Gold, weil wenn du heute mit Gold China verlassen willst, das kannst du nicht machen. Wirst am Flughafen aufgehalten, wird dein Gold einbehalten und das war's. Und mit
Bitcoin
kannst du es dir halt im Kopf merken. Und ich glaube, das ist häufig was ich feststelle, dass die Bitcoin-Kritiker diesen Punkt einfach nicht wertschätzen und vergessen, wie es einfach, was für ein Luxus wir in der westlichen Welt nach wie vor leben, auch wenn es auch hier die Überwachung überall zunimmt, aber in vielen anderen Teilen der Welt eine ganz andere Realität herrscht. Ja.
Und es muss, um ein Tauschmittel zu sein, eine Wertaufbewahrungsfunktion erfüllen können. Und die Wertaufbewahrungsfunktion setzt voraus, dass der Wert, den sie hat, nicht in übermäßigem Maße volatil ist. Und zwar deswegen, weil die Wertaufbewahrungsfunktion, die hat einen ganz bestimmten technischen Sinn in einer arbeitsteiligen Wirtschaft, in einer Volkswirtschaft wie der unseren oder einer globalen Wirtschaft wie der unseren. Nämlich, sie muss den Unternehmen die Wirtschaftsrechnung ermöglichen. Was ist die Wirtschaftsrechnung? Die Wirtschaftsrechnung ist der Schlüssel für die gesamte Planung aller ökonomischen Aktivitäten auf dem Planeten, für jedes einzelne Individuum. Jeder von uns geht her und sagt, wenn ich etwas produziere, dann habe ich Kosten, ja, ich muss was einkaufen, ich habe Kosten der Veredelung und dann kann ich es verkaufen. Das heißt also, Einkauf, Kosten der Veredelung und Verkauf müssen so aufgehen, dass der Verkauf mehr bringt als Einkauf und Veredelung kosten. Sonst mache ich Verlust, sonst mache ich keinen Gewinn, sonst mache ich Verlust. Und wenn das funktionieren soll, dann muss eben die Kalkulationsbasis bei Einkauf, Veredelung und Verkauf stabil sein. Das heißt, in der Zeit zwischen Einkauf und Verkauf, das darf der Wert des Geldes nicht zu stark schwanken. Deswegen ist ja die Inflation ein solches Gift für die Produktionsmöglichkeiten und für die Steuerung der Produktion unter anderem, weil die Leute nicht mehr wissen, was muss ich beim Einkauf bezahlen, was kostet mich die Veredelung und was kriege ich dann kurze Zeit später oder auch längere Zeit später, wenn das ein Produkt ist, was länger reifen muss, beim Verkauf. Das heißt, die Wirtschaftsrechnung braucht stabiles Geld. Es darf nicht volatil sein durch Inflation oder durch Deflation oder durch Volatilität irgendeiner Art. Die Bitcoin ist aber super volatil. Das heißt, als Geld ist sie im Moment nicht geeignet. Sie kann nur dann zu Geld werden im Sinne dieser Wirtschaftsrechnung und der Notwendigkeit einer stabilen Wirtschaftsrechnung, wenn sie irgendwann mal ihren steilen Anstieg unter starken Schwankungen beendet und in einen Steady State übergeht, in einen stabilen Zustand. Also bei 100.000, bei 1 Million oder auch bei 10 Millionen oder bei 50 Millionen oder bei 300.000. Niemand weiß oder kann sagen, wo dieser Steady State denn sein soll. Ab wann die Bitcoin kein Spekulationsobjekt mehr ist, sondern stabiles Geld verwendbar für die Wirtschaftsrechnung von Unternehmen.
Ich glaube, er hat doch unser Buch gelesen, weil genau so haben wir es ja auch im Buch geschrieben. Und 100%ig Zustimmung mit dem, was er gerade gesagt hat, wunderbar erklärt.
Wir haben auch einen Chart dazu.
Genau, wir haben auch einen Chart dazu, wo wir das Ganze kurz, den wir aus dem Buch gezogen haben.
Aus diesem wundervollen Buch hier hinten über der Schulter von Florian, sehr, sehr lesenswert.
Das ihr hoffentlich schon alle habt, wenn nicht, Auch hier, Link gleich unter Flexgold. Aber wo wir im Buch aufgezeigt haben, dass es einfach Zeit braucht, bis ein Asset, was ich sehe das immer wie einen Rohstoff, den wir auf einem anderen Planeten gefunden haben. Wir wissen noch gar nicht, was wir damit machen können. So sehe ich Bitcoin. Und es braucht einfach Zeit, um herauszufinden, erstens, was ist dieser neue Rohstoff wert? Zweitens, was kann ich damit machen? Und wir sind halt irgendwo in der Adaptionszeit, im Buch sind wir vermutlich schon wieder ein, zwei Punkte vorgesprungen. Aber Markus hat auf jeden Fall recht. Wir haben noch keine Preisstabilität in dem Sinne, gerade wenn man das eben in Fiat-Währung umrechnet. Man kann natürlich immer sagen, ein Bitcoin ist ein Bitcoin, aber wir brauchen auch diese Preisstabilität für den täglichen Handel. Aber deswegen sind wir da noch nicht und das ist auch gar nicht schlimm. Ja. Hoffentlich kommen wir da irgendwo in den nächsten Jahrzehnten hin. Und wenn man sich gerade den Goldpreis über die letzten 12 Monate, 24 Monate anschaut, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, dass der Preis stabil war.
50% nach oben,
ja. Aber das sehen wir ja als Vorteil an, weil wir einfach hier ein Mismatch in der Bewertung haben, sowohl beim Gold als auch beim Bitcoin. Und das wird gerade zurechtgezogen. Aber das ist halt ein Prozess bei so einem neuen Asset wie Bitcoin, was Jahre, vermutlich noch auch 2-3 Jahrzehnte dauern wird. Und wer heute in Bitcoin investiert. In dem Sinne schließt er auch eine Wette ab, dass wir uns auf diesem Chart hier weiter nach oben bewegen und irgendwann bessere Preisstabilität, globale Recheneinheit und auch Weltreservewährung werden. Und umso früher man in dieser Kurve reingeht und ein Investment macht, umso höher ist das Risiko, aber umso höher ist natürlich auch der Reward.
Ja.
Und wenn Bitcoin eben schon so preisstabil wäre, wie es sich Markus hier wünscht, ja, dann müsste man per se nicht mehr investieren, weil dann hätte es ja schon seinen perfekten Preis.
Und dann wären wir wahrscheinlich in den Regionen, die er genannt hat, nämlich 1 Million, 5 Millionen oder 10 Millionen.
Ja, tatsächlich.
Und wenn der Punkt gekommen sein würde, wo man sagt, jetzt ist es soweit, dass es den Übergang schafft, dann ist immer noch die Frage, was tun denn dann die Akteure, die Bitcoin halten? Die meisten Akteure, wie wir jetzt in diesen volatilen Zeiten lernen, sind ja offensichtlich zum Teil hoch geleveraged. Das heißt, die haben alle im Schnitt der letzten Jahre ihre 10%, 20%, 30% Rendite gemacht.
In dem Fall, ich glaube, machen wir es kurz, die Bitcoin-Community, Hardcore-Bitcoin-Community ist überhaupt nicht geleveraged.
Genau. Also ich glaube, die meisten, die gehebelt mit Bitcoin oder auf Bitcoin spekuliert haben, die haben entweder gar keine Bitcoin oder wenige Bitcoin, weil ich kenne wirklich niemanden aus dem Bitcoin-Space, der sagt, ich gehe jetzt mit 20x rein oder so. Ja. Also und dann die Rendite, die ihr da erzählt, stimmt auch nicht. Und jetzt muss ich auch einmal sagen, es heißt nicht die Bitcoin, sondern der Bitcoin. Ich will jetzt kein Klugscheißer sein, aber es geht einfach nur darum, es gibt auch keine Bitcoins, ja, also kein Plural, sondern es sind immer die Satoshis oder halt ich habe 10 Bitcoin.
Genau, aber er hat wieder Leverage Trading.
Absolut Finger recht, weg, Finger das, weg, Finger weg.
Das beschreibt halt nicht Bitcoin an sich. Das ist letztendlich ein Geschwür, was sich um Bitcoin herum gebildet hat, wovon einige wenige Parteien profitieren.
Ganz wenige, die halt gierig sind. Ich meine, Bitcoin steigt ja schon insane, ja, wirklich mit lebensveränderten Renditen. Wir reden von 42% per anno seit Gründung. Und wem das nicht reicht, der macht dann noch einen Hebel drauf. Aber dann kommt meistens Gier und Gier frisst Hirn. Ist so.
Jedes Jahr mit Bitcoin. Manchmal auch unter Verlusten, aber sie sind es gewohnt, dass sie, wenn sie sich zurücklehnen, die letzten 10 Jahre, dass dann irgendwann wieder so steigt, dass es sich gelohnt hat für sie. Jetzt kommt der Punkt, wo es in einen Steady State übergehen soll. Jetzt werden die doch sagen, als Spekulationsobjekt ist jetzt nicht mehr geeignet, jetzt ist das für mich der Zeitpunkt zum Verkaufen da. Dann verkaufen die und dann rauscht es nach unten ab. Dann ist der Steady State nicht erreicht, sondern dann ist eine neue Phase der Volatilität erreicht.
Also nochmal, niemand hat Bitcoin verkauft. Niemand hat Bitcoin verkauft bei diesem 7-8% Crash, den wir jetzt gesehen haben, von 122.000 im Allzeithoch auf jetzt aktuell sind wir, glaube ich, bei 110 oder 111 oder so. Ja. Also wenn du auch rauszoomst im Chart, siehst du einfach, es ist ein Furz in der Geschichte der Menschheit wahrscheinlich oder in der Entwicklung von Bitcoin. Die Leute wurden liquidiert, ja, aber Bitcoin wurde jetzt nicht irgendwie verkauft. Also ich kenne niemanden, der jetzt gesagt hat, ich gehe jetzt raus aus Bitcoin, weil wir jetzt von 120 auf 110 gefallen sind, oder du?
Nee, hundertprozentig nicht. Er hat per se schon recht und man sieht, dass aktuell auch viele Wale
Bitcoins
verkaufen.
Klar,
aber das ist ja auch völlig legitim.
Die sind bei 1.000 eingestiegen, ja.
Genau, dasselbe gilt ja auch für Gold. Wenn Gold jetzt morgen auf 50.000 steigen würde, würde ich vermutlich auch etwas Gold verkaufen. Ja, auf jeden Fall. Du auch und viele von euch da draußen auch. Und wenn dann nicht die Nachfrage da ist, dann wird der Goldpreis auffallen. Das heißt, es ist ein einseitiges Beleuchtung hier der Dinge gegenüber Bitcoin.
Also immer, versteht uns nicht falsch, wenn Bitcoin jetzt in einer Nacht- und Nebelaktien auf einmal um völlig irrational um 50% steigt, dann würde ich auch Chips vom Tisch nehmen, weil das ist eine Übertreibungsphase, die muss man eigentlich antizyklisch nutzen. Ne? Und genauso auch bei Gold. Ich meine, wir haben auch unsere Preisziele bei Gold, die 10.000 plus X sind. Und auch da würde ich dann anfangen, mal eher raus zu skalieren, als weiter zu kaufen. Also dahingehend, das Argument ist, wie ich finde, relativ...
Es ist ja immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung, genau, die man sich dann stellt. Und aktuell ist der Nutzen vielleicht höher, langfristig zu denken, ja, und eben eine langfristige Zeitpräferenz zu haben und lieber investiert zu sein, als kurzfristig zu konsumieren. Aber würde Gold jetzt morgen bei 100.000 stehen und du könntest dir auf einmal deinen Traumbauernhof oder Villa oder Do was it. Auch immer kaufen, ja, dann warum solltest du weiter investiert bleiben?
Es gibt keinen offensichtlichen ökonomischen, klaren Übergang vom Spekulationsobjekt zum Geld, weil es sich nicht um Warengeld handelt, wie das Gold eben eins ist oder das Silber. Und damit wird Bitcoin kein Geld. Bitcoin bleibt Spekulationsobjekt. Und ein Spekulationsobjekt, das aus sich selbst heraus immer nur sich nähert, wird das Schicksal der Tulpenzwiebeln erleiden.
Boah, dazu haben wir im letzten Buch, in diesem Buch, ein ganzes Kapitel geschrieben. Du kannst die Tulpenmania nicht mit Bitcoin vergleichen. Das ist wirklich wie Äpfel mit Birnen. Die Tulpenmania kennt jeder hier. Es war im 17. Jahrhundert. Da gab es dann eine Phase von wenigen Wochen eigentlich. Also hier sieht man sogar vom 1. Dezember bis zum 5. Februar, also 3 Monate, auf ein verderbliches Produkt, eine einmalige, wirklich einmalige historische Hosse, ein Spekulationsblase, die es so nie wieder gegeben hat und die auch in sich geplatzt ist. Ja? Und Bitcoin hat seit Gründung 5 Manias anscheinend gehabt, weil wir hatten 5-mal einen Bullenmarkt mit einem Produkt, das eben nicht verderblich ist, ja, wie die Tulpenzwiebel, mit einer immer wieder Wiederholung in den letzten 16 Jahren, dass Bitcoin immer wieder einen Bullenmarkt hatte, nachdem es dann auch wieder mal einen Bärenmarkt hatte. Also völlig normal. Wir hatten dann 1.000, 2.000% Steigerung, aber dann auch 70, 80% wieder Korrekturen. Und dahingehend kann man die Tulpenmania überhaupt nicht, also auch wirtschaftshistorisch nicht mit Bitcoin vergleichen. Oder habe ich irgendwas vergessen?
Nee, es ist einfach, nach dem ersten Mal kannst du sowas sagen, aber nachdem Bitcoin sich aus jedem Crash wiederholt, neue Allzeithochs macht, ja, dann ist es einfach was völlig anderes. Was
mir. Und vor allem, nachdem jetzt sogar die Wall Street Bitcoin adaptiert hat und die Banken sagen, boah, wir investieren in Bitcoin. Ich kenne keine Bank, die sagt, wir kaufen jetzt Tulpenzwiebeln.
Hundertprozentig. Das ist dasselbe letztendlich. Wir hatten auch eine Internetblase, das war per se auch eine, ja, Bubble. Und aus jeder Blase, auch Bitcoin hat diese Phasen von absoluter Preisübertreibung, ja, und Euphorie. Die wird korrigiert in der nächsten Korrekturphase, ähnlich wie das 2000 mit den Internetaktien passiert ist. Aber deswegen ist das Internet nicht verschwunden oder deswegen war das Internet keine Tulpenblase.
Ja. Es sind Unternehmen übrig geblieben. Ja, genau. Wir haben Amazon, wir haben Apple, wir haben ganz viele Internetunternehmen, die immer noch aktiv sind, Oracle etc., was es da alles gab und so weiter. Viele sind natürlich gestorben. Aber für Tulpenzwiebeln zahle ich beim Obi drüben 1,22.
Und wir sehen ja, dass nach jeder Blase letztendlich beim Bitcoin, ja, die Followerschaft von Bitcoin größer wird, die Fans von Bitcoin größer werden. Und nach der Tulpenblase wollte niemand mehr was mit Tulpen zu tun haben. Ja. Und hat danach auch nie wieder so eine Blasenbildung in diesem Asset
gegeben. Die Tulpenzwiebeln waren ja im 17. Jahrhundert in Holland, war es, glaube ich, oder im 18. Jahrhundert in Holland, weiß ich gar nicht, müsste mal nachschauen, wann es genau gewesen ist. Da gab es eine Spekulationswelle, da waren Tulpenzwiebeln plötzlich teurer als Häuser und alle haben gesagt, das geht immer so weiter. Natürlich ging es nicht immer so weiter. Irgendwann mal war es dann vorbei und der ganze Spekulationsrausch ist in sich zusammengeklappt und viele Leute wurden arm damit. Und entweder beweist mir jemand jetzt das Gegenteil?
Das auch noch ganz kurz. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber soweit ich weiß, war das auch ein sehr kleiner Kreis von Spekulanten. Also so viele, ja, sind damals nicht wirklich arm geworden.
Es haben tatsächlich Menschen, ich habe im letzten Buch, glaube ich, im vorletzten Buch dazu ein ganzes Kapitel geschrieben, mit dessen Mythen aufgeräumt. Und es haben tatsächlich viele Menschen viel, viel verloren, aber halt nur wirklich in den Niederlanden. Es war wirklich da hat keiner jetzt irgendwie im Schwäbischen mitgemacht oder in Nürnberg oder in Moskau. Es war wirklich nur auf die Niederlande, weil die sind ja bekannt für Tulpen, sich verspekuliert teilweise.
Nämlich, dass es einen zwingenden Übergang der Bitcoin zum Geld gibt, zu einem stabilen Geld. Mit einer Volatilität, die übrigens geringer zu sein hat als die von Fiat-Geld, weil sonst können wir gleich am Fiat-Geld festhalten. Oder es wird dazu kommen, dass die Bitcoin irgendwann mal final an die Wand klatscht. Was schade wäre, weil das wäre ein Sieg des Fiat-Gelds. Aber ich glaube, dass die Kryptotechnologie nur dann eine Zukunft hat, wenn sie sich zu einem wahren Geld wandelt. Und das bedeutet, sie muss eine Stablecoin sein und am besten muss eine richtige Sache drin sein, die man auch rausnehmen kann, nämlich Gold.
Und jetzt kommt gleich wahrscheinlich die Werbung. Und deswegen mache ich jetzt eine Kryptowährung, die mit Gold gedeckt ist. Und ich nenne sie Marcus Coin. Ja? Ein Spaß beiseite. Ja, fang du an.
Die Idee, Kryptowährungen mit Gold zu hinterlegen, gibt's schon sehr lange. Ich bin da ein skeptisch, sehe keinen Mehrwert davon, weil du hast ja immer das Drittparteienrisiko. Ja. Also das Schöne ist ja an Gold, wenn du es direkt besitzt, hast du kein Drittparteienrisiko. Das ist ja der ganz, ganz große Benefit. Sobald ich eine goldgedeckte Kryptowährung verwende, muss ja der Herausgeber dieser Kryptowährung das Gold irgendwo in einem zentralisierten Ort lagern. Und deswegen sehe ich tatsächlich hinter diesem Projekt und allen, die es da gab, kein wenig Mehrwert.
Genau. Ich sage lieber, Leute, weil da will immer jemand mitverdienen, kauft euch lieber Gold selber und Bitcoin selber, dann habt ihr es persönlich, seid selber die Eigentümer, kein Drittparteienrisiko. Und ich lege jedem nochmal unser Buch ans Herz tatsächlich. Wir sind immer noch nach jetzt fast 2 Jahren auf der Bestsellerliste. Da steckt so viel zu Wirtschaftsgeschichte, Geldgeschichte, über Blockchain, Bitcoin, Zyklen, alles drin. Und ich kann es nur jedem empfehlen zu lesen und dann könnt ihr euer eigenes Bild machen. Dann könnt ihr auch mit diesen Mythen aufräumen, wenn jemand kommt und sagt, ja, Bitcoin ist doch eine Tulpenzwiebelblase oder Spekulationsobjekt oder hat doch gar keinen intrinsischen Wert und so weiter.
Hundertprozentig. Deshalb sind wir ja grundsätzlich auch ein bisschen skeptisch, was Bitcoin-ETFs betrifft.
Genau.
Weil das ist dasselbe Ding wie eine goldgedeckte Kryptowährung. Mhm. Du besitzt nicht Bitcoin selber, sondern der Herausgeber dieses ETFs hat hoffentlich Bitcoin. Man weiß es nicht, genauso wie du bei einer goldgedeckten Kryptowährung ja dann immer wieder dieses Problem hättest, was wir auch heute haben. Wir wissen nicht, ist in Fort Knox zum Beispiel das Gold noch da? Genauso wüsstest du jetzt nicht bei Marcus Coin. Ja, hat er wirklich noch das Gold da? Oder gibt er eben nur diese Kryptozertifikate heraus? Was ja in der Geschichte eben sehr, sehr häufig passiert ist, wenn man sich das auch historisch beleuchtet, was wir ja auch ausführlich im Buch gemacht haben. Ja.
Also, die Heirat von Gold und der Kryptotechnologie, das ist die Zukunft. Aber die Bitcoin, in die kann ich kein Gold mehr reinpacken. Das geht schon mal nicht mehr, weil die ist leer und die ist ein leerer Tresor. Und wenn ich ihn geknackt habe, gucke ich in die Leere. Und deswegen fürchte ich, dass dieser Kryptocrash, den wir gerade gesehen haben, ein weiterer Vorbote der Tatsache ist, dass aus der Bitcoin eben kein Geld wird, sondern sie ein Spekulationsobjekt ist und bleibt.
Ich muss nochmal kurz hier auf den Chart schauen, weil hätte der Markus sich 2011 mit Bitcoin beschäftigt, hätte er damals 1:1 dasselbe gesagt. Hätte er es 2013 gemacht, wieder 1:1 dasselbe. Hätte er es 2017 gemacht, wieder dasselbe 2021. Und dieses Argument ist nach jedem kleinen Crash von Bitcoin zu sagen, der Bitcoin ist gestorben. Wenn wir einen Chart sehen, der von links unten nach rechts oben am Bildschirm nach oben geht, das kann ich letztendlich leider so nicht dastehen lassen. Das stimmt de facto nicht. Und vor allem war bei Bitcoin ist einfach zwar 6, 7, 8, 9%. Das ist tatsächlich jetzt gerade nach dem Video, ich glaube, da wusste es der Markus noch nicht, an dem Wochenende nach dem Video ist der Goldpreis um 8%
gefallen.
Und genau.
Ja, also genau, ist gefallen, ist bei $4,000 ungefähr und Bitcoin ist jetzt bei $111,000. Ja.
Und jedes Spekulationsobjekt hat ein Enddatum. Manche früher, manche später.
Du hast gerade schon gesagt, Markus, über 70% der offenen Bitcoin-Positionen waren gehebelt. Und interessant ist auch, dass der durchschnittliche Leverage-Faktor lag laut CoinGlass-Daten bei einem Faktor von 20. Institutionelle Market Maker zogen ja kurzfristige Liquidität ab, lag ja auch daran, an den Blitzzöllen, sage ich mal, von USA auf China, auch einer der Faktoren, die letztendlich hier ganz groß reinspielen. Also eigentlich eine klassische Short-Squeeze-Umkehr, wenn man es mal so sehen darf. Gleichzeitig wurden aber auch Stablecoins wie USDT in Milliardenhöhe abgezogen und es ist ein Vertrauensverlust pur. Ich möchte gar nicht sagen, dass zum Beispiel Coins wie Ripple oder auch andere Coins, ich bin selbst investiert, auch in Bitcoin, Ethereum, relativ breit gestreut.
Jetzt verlieren wir hier das Plot. Dass du ein Video mit Bitcoin-Kritik anfängst und dann sagst, du bist aber in Ripple und Ethereum investiert.
It's hilarious.
Ich glaube, das können wir unkommentiert dastehen lassen. Was er davor gesagt hat mit dem 20-Hebel ist völlig geisteskrank. In so einem Markt mit so einer Volatilität, das kann nicht gut enden.
Ich bin überzeugter Ripple-Fanatiker, kann man schon fast sagen.
Fanatiker? Also, Christian, Grüße gehen raus, aber... Oh, ich schicke dir mein Buch am besten. Also.
Ich bin auch überhaupt kein Feind davon, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass hier viele Fehler gemacht haben, weil ich investiere jeden Monat eine gewisse Summe, die ich zur Verfügung habe, egal wo das jetzt steht. Ich sehe das langfristig. Also auch bei Bitcoin.
Er hat einen Ripple-Sparplan am Laufen und macht einen...
Das wird nicht sehr langfristig gehen, glaube ich, tatsächlich. Da werde ich mir auch wieder viel Hate einfahren. Aber also Ripple, also XRP, wie man heißt die Währung, und Ripple ist die Firma dahinter, ist eine Firma, die durch Skandale bekannt wurde, die intransparent ist. Keiner weiß, wie viel XRP die tatsächlich produzieren. Die Sponsoren sogar Greenpeace, damit sie gegen Bitcoin Politik machen und so weiter. Also es ist, ja klar, könnte es mal kurzfristig gut laufen, aber ich würde sagen, Finger weg, weil es ein zentralistischeres Produkt gibt es gar nicht, die eine eigene Marketingagentur haben, um Bitcoin schlecht zu machen, damit sie ihren eigenen Coin chillen und verkaufen können.
100%. Man muss ganz nüchtern sagen, die XRP-Performance war auch in den letzten 12, 24 Monaten sehr gut. Also ja. Ich hoffe auch, dass Christian damit viel Geld verdient hat. Nur in einem Satz eben zu sagen, Bitcoin sei schlecht und deshalb mache ich einen XRP-Sparplan, das würde ich als Kritikpunkt sehen. Ansonsten kann da draußen natürlich gerne jeder
machen,
das was er investieren, was er für richtig hält.
Wenn man da vor 15 oder vor 10 Jahren eingestiegen ist und wirklich darauf gar keinen Wert gelegt hat, ob es mal runter oder hoch ging, kann man auch da einfach eine gewisse Streuung machen. Du sagst immer, man soll ja dritteln. Ich drittel ein bisschen anders. Ich habe auch ein bisschen was in Ethereum, Bitcoin, also Krypto. Ich habe sogar auch so ein paar Spaßcoins drin zum Spaß, aber ich mache halt eins nicht, ich hebe denn das Zeug nicht. Ich mache es auch nicht, um innerhalb von 5 Tagen reich zu werden. Und ich glaube, genau das ist das Problem, Markus. Ja. Die Leute kapieren nicht, dass man nicht schnell reich werden kann. Reich werden ohne Substanz funktioniert einfach nicht.
Also
warum dann XRP?
Ich habe in einem Vortrag, den ich vor kurzem mal gehalten habe, wo es um die Frage der Kapitalanlage ging, den Satz eingebaut von einem bekannten Investor, der in den 80er, 90er Jahren in Deutschland Furore gemacht hat im Aktienmarkt, der hat mal gesagt, ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird. Ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird, nämlich indem man versucht, schnell reich zu werden.
Den Satz, den sollte man eigentlich auch ausdrücken und irgendwo im Büro hinschreiben. Das ist absolute Wahrheit.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr kluger Satz gewesen. Und ich glaube, dass es in der Kryptoszene zu viele Leute gibt, die schnell reich werden wollen und die es dann auch mit Leverage tun.
Stimmt auch. Also viele kommen in den Kryptospace, ja, oder kaufen Bitcoin, entdecken Bitcoin, weil sie denken, sie können jetzt schnell irgendwie finanziell reich werden. Hier Lamborghini, When Moon und so weiter. Und aber Fakt ist, viele bleiben dann auch hängen, weil sie dann sagen, hey, Bitcoin ist eine Revolution. Die steigen dann ab das Rabbit Hole, was wir ja auch gemacht haben, und erkennen dann, dass Bitcoin eigentlich schon eine Art eine Philosophie ist und tatsächlich eine Revolution ist. Deswegen auch der Titel unseres Buches. Nochmal ein kleiner Werbehinweis. Aber diejenigen, die dann schnell reinkommen, sich die Finger verbrennen, sind auch schnell wieder raus. Oder wandern dann weiter und kommen dann irgendwie über Solana, Ethereum oder XRP und wollen damit schnell reich werden oder dann tatsächlich auch mit Hebelprodukten. Und ja, das ist die Gefahr. Deswegen Finger weg von Hebelprodukten.
Und wenn man das als wichtiges Takeaway dieses Video nimmt, dann ist
Jim hat sich schon gelohnt.
100%ig zu.
Und das Problem ist nicht, ob du leveragst, sondern das Problem ist, ob die Mehrheit oder eine große Zahl in einem Markt leveraged. Das macht den Markt volatil.
Nein, weil also ich verstehe seinen Punkt per se, aber als Bitcoin-Hodler, als Spotbesitzer ist die Volatilität musst du einfach aushalten. Aber Volatilität kann ja auch was Positives sein, weil dann steigen auch die Preise stärker nach oben an. Und ich glaube, bei einer Asset-Klasse wie Bitcoin musst du einfach diese Volatilität aushalten. Und wenn du das machst, dann ist es für dich kein Problem, wenn andere mit Hebel traden, und wenn es bei ihnen schief geht und sie liquidiert werden, hat das keinen Einfluss auf deine Bitcoin-Bestellung. Genau.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich hoffe, dass ich mich irre, und ich bin auch kein Feind von Krypto. Bitte nicht falsch verstehen. Ich bin selbst nicht investiert, aber ich bin kein Feind davon. Ich hoffe, dass ich mich irre, aber ich bin skeptisch und ich bleibe skeptisch.
Und diese Skepsis hat jetzt sehr viel Performance gekostet, weil, wie gesagt, ich labere mir schon seit 10 Jahren, glaube ich, den Mund fusselig. Ja, überleg mal, Bitcoin ist das erfolgreichste Investment, was die Menschheit jemals gesehen hat, hat alles andere outperformed. Und diese Skepsis, nicht mehr zu sagen, okay, ich mache 1, 2 oder 5% in Bitcoin oder allokiere in Bitcoin, kostet einfach verdammt viel Rendite und damit Kaufkraft und damit auch Lebenszeit.
100%ig. Ich breche trotzdem jetzt für einen Markus hier diese Lanze, und ich finde diese Skepsis und auch, dass er öffentlich diese Meinung kundtut, obwohl er vermutlich auch weiß, es gibt wieder negatives Feedback, finde ich sehr gut, weil es geht ja auch um den Diskurs, und das ist tatsächlich auch ein Thema, was mir häufig in der Bitcoin-Community etwas zu kurz kommt, dass man nicht immer nur Bitcoin vergöttert und das ist die Lösung für alles, sondern dass man sich auch kritische Gedanken macht und kritisch hinterfragt, und deswegen finde ich das absolut richtig und per se.
Und es gibt auch Probleme im Bitcoin-Space, um Gottes Willen, wir könnten auch ein ganzes Video machen, was bei Bitcoin nicht wirklich gut läuft und wo Bitcoin besser werden muss. Ne? Und da bin ich bei dir. Viele haben Scheuklappen auf oder ignorieren das auch weg und so, was ich auch nicht gesund finde. Und Bitcoin kann natürlich auch noch scheitern. Ja, aber die Chance wird halt mit jedem Tag, wie ich finde, geringer. Und wenn wir morgen, aber Gold kann auch scheitern. Wenn wir morgen hier einen Planeten decken, der aus purem Gold ist, unlimitiert und immer nachwächst, dann ist Game Over.
Jetzt redest du aber wieder größte Kryptoschiller.
Es wird nicht passieren. Deswegen, nee, ich glaube, weder wird Bitcoin seinen Status verlieren, noch Gold.
Hundertprozentig, ja. Also zumindest mal nicht in absehbarer Zukunft. Aber, und deswegen haben wir auch diese Reaction haben heute gemacht, ich finde, Diskurs wäre in generell, weißt du ja selber, du bist der größte Befürworter davon, in vielen gesellschaftlichen Aspekten so viel wichtiger.
Ja. Dazu kommt noch eine Argumentation, die ich neulich mal von einem russischen Regierungsvertreter gehört habe, die ich auch hochinteressant fand, nämlich, dass die Bitcoin ein Projekt sei, das der amerikanischen Regierung ermöglichen soll, einen Großteil ihrer Schulden in Bitcoin umzuschulden, die man dann anschließend kollabieren lassen und auf diese Weise die Schulden der Amerikaner aus der Welt schaffen kann. Ist eine Möglichkeit.
Ja, reicht aber vorne und hinten nicht, weil die US-Staatsschulden sind gerade auf ein neues Rekordhoch von 38 Billionen gestiegen und die Marktkapitalisierung von allen Kryptowährungen ist bei
einem Bruchteil davon.
Ja, 20 vielleicht.
Ja. Ja, wenn nicht überhaupt. Mal überhaupt.
Ja. Nee, 2 Billionen.
Ja, 2 Billionen.
Also, 2 Billionen, genau. Also das heißt, es reicht vorne und hinten eigentlich nicht.
Ich habe erst heute auf X gepostet, dass nicht unbedingt Bitcoin gerade dafür verwendet wird, sondern dass Stablecoins, die ja ihre Dollars dann in amerikanischen Anleihen halten, ein mögliches Weg sind für die amerikanische Regierung, kurzfristig sich zu refinanzieren. Und habe da aber genau den Case gemacht, es müsste viel, viel größer sein. Also wir bräuchten hier eigentlich eine Verzehnfachung
des Marktes.
Und er spricht aber hier nochmal einen interessanten Punkt an, sind wir auch vorhin bei China, dass eben die Russen vielleicht auch diese Überlegung haben, für was wollen denn die Amerikaner wirklich Bitcoin verwenden und versuchen die hier möglicherweise auch unsere Goldbestände und so weiter zu untergraben. Fazit, es gibt glaube ich viele Thesen und Theorien, aber wir sehen, in den höchsten Ämtern dieser Welt macht man sich über Bitcoin Gedanken.
Spricht für Bitcoin.
Könnte man mal ins Auge fassen, ob da vielleicht was dran ist? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ein Spekulationsobjekt, in dem so viel Liquidität aus Leverage drinsteckt, wird auch immer anfällig sein für Liquiditätsschwankungen im Markt. Und damit liegt's im Bett mit der Fiat-Währung. Und das ist eine schlechte Sache.
Gut, also wenn diese These tatsächlich stimmen würde, dass die Amerikaner sich da irgendwie entschulden wollen, dann würde ich sagen all in. Das heißt, dann hätte ich vom aktuellen Niveau noch mal 20x und dann würde ich sagen, let's go all in. Dann bin ich bullish, weil wenn es einer nach oben pushen kann, dann ist es Trump. Dann kommt jede Woche ein Tweet vielleicht hier, kauft Bitcoin und wir gehen nach oben und dann ziehen sie den Stecker. Ja. Also
Fazit ist, Markus ist deutlich bullischer als
Bitcoin. Ja, Markus ist eigentlich der heimliche Satoshi Nakamoto, der jetzt wahrscheinlich ohne Ende Bitcoin stackt und nur versucht, jetzt Bitcoin schlecht zu reden, damit er heimlich billig kaufen kann. Nein, Spaß beiseite. Auch hier nochmal, es geht um Diskurs, alles wohlwollend. Vielleicht lade ich Markus auch nochmal zum Interview ein, um über dieses Thema zu sprechen. Aber wir müssen halt einfach auch dann Sachen klarstellen, die halt einfach so nicht stimmen. Und jeder soll sich ein eigenes Bild machen. Ich meine, ich weiß schon wieder, werden einige sagen, nee, der Markus hat vollkommen recht und so weiter. Bitcoin ist eine Luftbewährung und so fort. Aber
das finde ich ja per se auch gut.
Richtig.
Das ist der Diskurs und am Ende ist es ja ein freier Markt und der eine kann auf Gold setzen, der andere auf Bitcoin und jemand, der gar nichts davon will, ist auch völlig okay. Dafür sind wir ja auch.
Genau, und dafür nehme ich auch meine Community. Genau. Ich weiß, wir werden ganz viele Kommentare haben und wie gesagt, wir löschen kein einziges Kommentar diesbezüglich. Ja, andere machen das vielleicht, weil es nicht ins Narrativ passt, aber ich weiß, dass bei uns viele Abonnenten sind, die total skeptisch zu Bitcoin sind und trotzdem liebe ich die genauso. Die sind halt dann voll auf Gold oder was anderes. Aber darum geht's ja. Wir müssen in der pluralistischen Gesellschaft einfach die Debatte aushalten. Und ich versuche immer mit besseren Argumenten zu überzeugen, aber nie zu überreden. Nee, so nach dem Motto hier, ihr müsst jetzt aber irgendwie auch Bitcoin haben. Hey, die einen checken's, die anderen nicht. Völlig okay, jeder nach seiner Fasson.
Weil das, was uns ja auch mit Christian und Markus vereint, ist diese Problemstellung. Wir brauchen Geld. Ein anderes Geldsystem. Ja. Das aktuelle System funktioniert nicht mehr. Und jetzt kann man in den Diskurs gehen. Was ist denn die beste Lösung? Ist es Gold? Ist es Bitcoin? Ist es vielleicht was ganz anderes? Und ich glaube, wir als Menschheit, als Gesellschaft, als Zivilisation würden extrem davon profitieren, wenn wir ein anderes Geldsystem hätten, egal was es ist. Alles ist mehr oder weniger besser als der Status quo, weil das funktioniert hinten und vorne nicht. Und
ja, sehe genau. Jetzt müssen wir nur kurz gucken, ob wir noch genug Batterie haben oder Speicherplatz, weil ich glaube, wir reden schon
lange. Wir haben's.
Ja, Markus, lass uns mal den Kontext zum Gold hier nochmal bringen, denn der Goldpreis hat ein neues Allzeithoch. Ich habe gerade jetzt geschaut gehabt, das Allzeithoch war vor ein paar Tagen erreicht.
Da haben Sie es gechinkst in dem Moment, nach dem Statement ging es nur noch runter.
Genau, also da waren Sie eigentlich der Kontraindikator, weil das war wahrscheinlich das Top-Signal neben den Schlangen in Vietnam und Australien. Dann ging es tatsächlich um 10% runter. Aber auch da kann man erstmal Entwarnung geben. Das ist jetzt so lange kein Beinbruch. Charttechnisch sieht alles gut aus. Sentiment stimmt. Wir brauchen Zwischenkorrekturen. Wir haben sogar beide gecallt.
Lustigerweise ist im Gold genau dasselbe passiert, was der Markus kritisiert. Es sind viel zu viele Spekulanten rein, die mit Hebel auf steigende der Goldpreise spekuliert haben. Und die wurden jetzt aus dem Markt
getränkt. Es war ein Washout, der notwendig war, der reinigend ist. Und dann geht es auch wieder weiter, weil nach Regen kommt immer Sonnenschein. Also dahingehend, ja.
Hier momentan bei insgesamt 3.742,76 €. Momentan liegen wir bei 3.700 €. Und das ist ja schon erstaunlich. Anders kann man es gar nicht sagen. Es ist ja auch ein weiterer Rekord, nämlich Zentralbankkäufe. Über 1.037 Tonnen wurden 2024 laut World Gold Council zugekauft. China und Indien bauen Reserven massiv aus. Parallel gibt es einen Rückgang des Dollars als Weltreservewährung. Der Anteil lag erstmals nur noch bei 58%. Man kann ja jetzt schon fast sagen, während Trader...
Naja, 58% ist immer noch sehr, 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 sehr viel. Wenn wir bei 28%, würde ich sagen, okay, da ist die Kacke am Dampfen, aber Dollar ist immer noch die Weltreservewährung, USA immer noch der Hegemon und die Notenbanken vertrauen anscheinend ihrem eigenen Produkt nicht mehr und kaufen jetzt einfach Gold und wahrscheinlich auch bald Bitcoin.
100%. Es gab ja über 350.000 ausgelöschte, liquidierte Wallets. Kaufen Staaten reales Metall. Gold ist das Gegenprogramm zur digitalen Illusion, will ich schon fast sagen. Aber ich will auch ganz klar nochmal sagen, ich habe nicht...
Das Lustige ist ja, dass er vorhin selber gesagt hat, er hat Sparpläne und jetzt ist er wieder komplett in die andere Rolle geswitcht und ist nur noch wieder im Bashing-Modus drauf.
Er relativiert es, glaube ich, gleich wieder. Okay, aber darf nicht vergessen... Man lebt ja auch von Gold. Also man muss ja sein Produkt auch dann dementsprechend hochhalten.
Aber ich würde ja nicht mal, ja per se, aber wir halten ja Gold genauso hoch. Es ist ja jetzt nicht das Produkt von Markus und Christian oder nicht unseres Produkt. Gold ist ein Asset, sag ich mal, von Mutter Natur, wenn wir ein bisschen spirituell werden wollen. Und ich glaube,
das haben Spiritualität. Es ist ein Produkt von der Erde.
Wie hätte der Fabian, der letztens mal bei dir im Interview gesagt, er würde sagen, es ist Gottes Geld.
Ja.
Und ich glaube, das muss man hier schon auch nochmal ganz klar sagen und per se, deshalb schätze ich auch grundsätzlich die Arbeit von den beiden, weil sie wollen ja auch nur aufklären, warum das heutige Geldsystem nicht mehr funktioniert und deswegen
bist du ja auch. Genau, aber das verstehe ich auch nicht, warum man dann praktisch nicht gemeinsam an einem Strang zieht, weil der Feind ist ja bekannt, das ist das ungedeckte Papiergeldsystem, das Fiat-Geldsystem und statt zu sagen, komm, lass uns doch beides versuchen, dass man dann sagt, okay, Bitcoin ist eigentlich schlechter und Gold ist besser, das macht für mich keinen Sinn.
Ich will auch ganz klar nochmal sagen, ich habe nichts gegen digitale Produkte, digitale Geschichten wie Bitcoin drum und dran, aber man sollte halt beides haben, denn eins ist klar, Markus, kein Algorithmus, kein Hack, keine digitalen Geschichten gibt es hier, es gibt Gewicht, Substanz und Geschichte.
Ja, alles zurück, hat er gerade gesagt.
Man relativiert es, genau.
Und kehrt ja dahin zurück. Ich bin auch sicher, dass dieser Crash dem Edelmetall zugespielt hat.
Also ich widerspreche dir ausnahmsweise, zwar ungern, aber ich widerspreche dir, man muss nicht beides haben. Mir genügen Edelmetalle, ich habe keine Kryptowährungen.
Ja, und deswegen ist mein Versuch gescheitert, leider offiziell, jetzt seit Jahren habe ich es versucht und ich sage ganz klar, man sollte beides haben. Man muss es nicht, klar. Man muss gar nichts eigentlich, ja, außer sterben, atmen und was ich aufs Klo gehen. Aber es wäre ratsam und es wäre nicht die dümmste Entscheidung gewesen, beides zu besitzen. Und ja, was soll ich sagen? Ich gebe meinen Versuch auf, Markus zu überzeugen.
Ich sage nicht, dass man nicht es beides haben kann. Das als spekulative Beimengung, warum nicht? Nur bei mir ist es nicht drin. Wenn die Vertreter der Kryptowährung recht behalten und dann die Bitcoin irgendwann mal auf 1 Million steigt und dann wirklich zu Geld wird, dann werde ich die alle beglückwünschen und ich werde es ohne Neid tun, weil ich gehöre zu denen, für die der kölnische Satz gilt, man muss auch jönne können, man muss auch gönnen können. Ja, das tue ich. Neid gehört nicht zu meinen Sünden, zum Glück.
Und das ist eigentlich auch nochmal, jetzt haben wir viel Kritik geäußert, das ist eine sehr schöne Aussage und das fehlt unserer heutigen
Gesellschaft. Und es wird zu dem Zeitpunkt kommen, da wird er dann gönnen müssen und dann natürlich auch gönn dir und so. Und ich glaube,
man muss aber sagen, Gold ist gerade gut im Rennen. Also aktuell
top. Aber die Million wird sich erreichen. Außer in der Hyperinflation. Ja.
Insofern, man muss nicht beides haben. Ich glaube, dass man hinreichend diversifiziert ist, wenn man die 3-Speichen-Regel beachtet, die Drittelregel des babylonischen Talmud, nämlich 1/3 Aktien, 1/3 Immobilien, 1/3 Edelmetalle.
Sehe ich auch. Sehr gutes Statement, nur wir haben eben jetzt einen neuen Rohstoff gefunden, der diese Attribute wie Gold hat und auch einige neue Attribute und deswegen kann man eben dieses Drittel, was er halt nur in Gold sieht, aufteilen.
Ja, und wir haben ja auch Horseman Capital, der Hedgefonds aus den USA, haben wir ja auch im Buch erwähnt, die gesagt haben, also auch statistisch bewiesen einfach, dass wenn du nur eine kleine Allokation in in Bitcoin in deinem Portfolio hast, hast du weniger Volatilität, aber eine viel bessere Performance. Und wir reden jetzt nicht von Drittel, 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 ja. Ich meine, JP Morgan kommt jetzt raus, sagt 60-20-20, also 60% Aktien, 20% Anleihen, 20% Gold, klar, absolut. Die werden aber auch irgendwann rausgehen und sagen, ja gut, jetzt machen wir halt 50-20-20-10, jetzt kommt dann noch 10% Bitcoin dazu. Und nochmal, die Wall Street hat nicht ohne Grund gesagt, wir machen jetzt einen Bitcoin-Spot-ETF und eben kein XRP oder Ethereum-ETF, sondern wir machen Bitcoin. That's it, ja.
Damals hieß es ein Drittel Land, ein Drittel Vieh, ein Drittel Edelmetalle oder Gold, also Reserven. Jetzt auf die modernen Zeiten eben übertragen Aktien, Immobilien und Gold. Da ist man dann, wenn man noch innerhalb des Immobilien- und Aktiensektors diversifiziert ist und wenn man bei Edelmetall zwischen Gold und Silber diversifiziert ist, hinreichend diversifiziert und gestreut, um gegen alle Unbilden dieser Tage gewappnet zu sein. Insofern glaube ich, man muss nicht beides haben. Man kann spekulieren, wenn man das möchte. Wenn ich sage, 5% von meinem Vermögen benutze ich als Spielgeld, wenn mir das Spaß macht und es tut mir nicht weh, wenn ich es verliere, kein Problem, macht nichts. Ja, man kann in jeder Assetklasse verlieren, aber wenn so ein Vollverlust ist, dann halte ich es natürlich für kritisch. Ne? Und wenn jemand irgendwie 90% von seinem Vermögen in Krypto ist, dann würde ich mal anraten, jetzt ist es eigentlich allerhöchste Eisenbahn zum Diversifizieren. Ja, allerhöchste Eisenbahn. Denn wenn Krypto abstürzt und ich 90% da habe, ja, dann ist nicht so doll. Ja, und oder gar 100%. Oder manche Leute, wenn sie geleveraged sind, haben ja mehr als 100% ihres Vermögens in Krypto. Wenn es da zum Crash kommt, dann sind die arm. Ja, dann haben sie ihr Vermögen mit Null multipliziert, wie es so schön heißt. Das ist eine schlechte Idee.
Per se würde ich ja sagen, man in einer Assetklasse 90-100%
haben, sollte man Risiko in der Tat
nie sehr, haben. Sehr vorsichtig nie. Sein. Es gab ja jetzt mittlerweile auch schon die ersten Leute, die sich umgebracht haben, weil sie so massive Verluste gestreut haben mit Hebeln, die würde mir übel werden. Ich könnte auch nicht schlafen. Ich muss auch sagen, ich bin da der falsche Mensch dafür, brutale Hebel zu setzen. Ich könnte da nicht ruhig schlafen. Ich bin auch kein Aktientrader, dafür muss man geboren sein. Ich habe da einfach nicht den nötigen Puls dazu. Aber Markus, vielleicht bekomme ich dich ja doch noch dazu, mal einen Teil Bitcoin zu kaufen, denn entgegen deiner Meinung habe ich auch noch eine andere Theorie.
Gib's auf, Christian, gib's auf. Ich versuche schon länger als du. Game over.
Solange er nicht mit XRP anfängt.
genau. Wenn du wenigstens nur Bitcoin empfiehlst, okay, aber bitte nicht XRP, da bin ich bei dir, Florian.
Theorie, du hast ja vorhin eine Theorie da ja mit US-Dollar auch gebracht. Und die ist ja bei den Krypto-Jüngern sehr, sehr stark vertreten, zumindest was Bitcoin angeht. Viele sagen nämlich, Bitcoin ist ein psychologischer Test. Nämlich jeder, der es nicht hat, Markus, wird, wenn später 1 Million auf der Latte stehen, dumm aussehen.
Es ist kein psychologischer Test, es ist ein Intelligenztest, genauso wie die Corona-Zeit und die Impfung.
Deswegen sage ich vielleicht ja doch 10%, 5%
weißt des Vermögens. Ich habe schon gesagt, wenn du damit reich wirst und ich mit meinem Gold vor mich hin dümple, aber nicht arm geworden bin, dann werde ich dir deinen Reichtum gönnen. Ich bin so gepolt.
Also ich nehme mir das jetzt zum Sport. Wir kriegen Markus Kral noch dazu, vielleicht 10% von dem Bitcoin zu kaufen. Also ich nehme mir das zum Sport. Vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr. Ich jubel dir vielleicht irgendwie einen unter, ohne dass du es merkst.
Du hast also das Zepter weitergegeben. Es hast jetzt einen Nachfolger
gefunden. Ich habe einen Nachfolger, ist okay. Max, viel Spaß, Markus. Bitte. Ich drücke dir alle Daumen. Ich gönne dir.
Du kannst mir gerne eine schenken, ja. Also das ist be my guest, ja. Also auch kein Problem, ja.
Ja, Markus, schauen wir mal, was wird. Ich bin dann der Meinung, wir gucken mal. Ich viertel, du drittelst. Wir schauen mal, was nachher passiert. Ich bin aber der Meinung, das Wichtigste ist, sich einfach mal darüber im Klaren zu sein, dass es nichts bringt, irgendwie get rich quick, also sehr schnell reich mit irgendwelchen komischen Geschichten zu färben. Vor allem mit 20er Hebel. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Der durchschnittliche Hebel liegt bei 20. Ich dachte, ich fall um, ja.
Ja, das ist komplett irre, wenn du mich fragst, ja.
Eine letzte Sache noch, Markus. Es ist ja wirklich so, dass bei Krypto sehr viel Werbung gemacht wird. Bei Gold so gut wie gar nicht. Ich habe jetzt mal wieder in einer größeren Stadt, nämlich in Zürich, habe ich so eine kleine Werbetafel gesehen, wo Hereus zum Beispiel einen kleinen Werbeclip gemacht hat. Und ich glaube, es war auch noch was mit dieser Philharmoniker, so ein kleiner Clip, da stand irgendwie, bin jetzt nicht mehr ganz sicher, Zahnrad, du kennst den Clip, wir haben ihn auch schon gesehen. Krypto gibt's ja überall, es wird überall Werbung gemacht, rum und dran. Bist du der Meinung, ja, dass dieses Statement stimmt? Gold braucht keine Werbung, Krypto schon?
Ja, das wollte ich eigentlich gerade sagen. Du hast mir das Wort fast aus dem Mund genommen. Das ist also umso besser ein Produkt ist, umso weniger Werbung braucht es. Und umso schlechter ein Produkt ist, umso mehr Werbung braucht es. Das ist ja übrigens auch so bei Marktwirtschaft gegen Sozialismus. Die Sozialisten sind die besten Marketingmenschen. Die verkaufen den Leuten nämlich Scheiße als Bonbons. Ja, deswegen müssen die so gut sein im Marketing und in der Propaganda. Während die Marktwirtschaft ein super Produkt ist, aber ihre Vertreter wissen, dass es so ein gutes Produkt ist, dass sie es eigentlich nicht verkaufen müssen.
100%. stimme ich dem überein. Also das hat er gut pointiert zusammengefasst und so. Wobei ich muss so eins sagen bezüglich Werbung. Das beste Werbetool, Marketingtool für Bitcoin sind eigentlich die Notenbanken und die Krisen, die wir immer und immer wieder sehen. Und dahingehend, ja.
Und das ist halt wieder die Vermischung, weil Bitcoin hat ja gar kein Marketing-Department.
Nee, genau.
Dementsprechend
sie reden von Börsen. Sie reden von Börsen, genau, weil klar, man sieht hier bei Bayern München, ja, kommt Bitpanda und dann kommt irgendwie Coinbase und so weiter. Aber das sind alles nur praktisch die Schaufelhersteller, also die Börsen und die Onboarding-Plattformen, wo man halt dann Bitcoin kaufen kann. Das hat nichts mit Bitcoin zu tun. Also bei Bitcoin gibt es auch kein Headquarter, ne? Also großer Unterschied.
Aber das ist ein Fehler in dem Fall, weil viele Leute fallen auf die Produktwerbung rein und Gold ist natürlich im Prinzip ohnehin seit 5000 Jahren das geilste Produkt auf dem Planeten. Ja, ich sage immer, also der hier unser Medienmensch, der hat mich ja, der Alessandro hat mich neulich gefragt, was würde ich jemandem empfehlen, der als Unternehmer jetzt da rausgeht und ein neues Unternehmen aufmacht? Und ich habe gesagt, sei authentisch und liebe dein Produkt. Und wir haben es natürlich extrem leicht, unser Produkt zu lieben, weil Gold ist das geilste Produkt ever. Seit 5000 Jahren. Seit 5000 Jahren will jeder Mensch auf der Welt Gold haben, außer wenn er vollkommen derangiert ist. Und diejenigen, die irgendwie das nicht kapieren, denen kann man es leicht demonstrieren. Als ich noch Chef eines anderen großen Goldunternehmens war, und da hatten wir damals ja dieses schöne Goldmuseum, und da hatten wir mal Medienvertreter zu Besuch. Und eine Redakteurin aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sagte dann zu mir, Herr Krall, ich weiß gar nicht, was es an dem Gold irgendwie dran sein soll. Ich habe da überhaupt keine, dass die Leute da so emotional sind, ich verstehe es nicht. Was soll das? Das ist doch irgendwie Aberglaube. Ich weiß nicht, ob sie das Wort Aberglaube benutzt hat, aber sowas Ähnliches hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lasse Ihnen jetzt mal ein Kilo Goldbarren bringen, den nehmen Sie einfach mal in die Hand. Und dann habe ich den runterbringen lassen und habe ihn ihr in die Hand gedrückt und dann hat sie den so in der Hand gehalten und dann hat man das Leuchten in ihren Augen gesehen. Und dann hat sie es in dem Moment verstanden. Gold ist das geilste Produkt auf dem ganzen lieben, großen, weiten Planeten, meine Damen und Herren. Und deswegen bin ich begeistert von meinem Produkt. Und deswegen können wir das auch authentisch und mit Überzeugung unter die Menschheit bringen.
Und deswegen machen wir Marketing für Gold, weil Gold das geilste Produkt ist. Man braucht kein Marketing, man braucht keine Werbung, aber wir machen dazu einen Livestream. Also hey, bei aller Liebe.
Ich würde einfach sagen, sowohl Gold als auch Bitcoin, weil wir alle dieses Produkt so gut finden, versuchen wir davon andere Menschen zu begeistern. Per se.
Aber ich meine, den Widerspruch ja, ist komplett.
Also 100%.
Also ich glaube,
deswegen Bitcoin hat kein Marketing Department, Gold hat auch kein Marketing Department.
Ich mache
auch
Werbung genau. für Bitcoin, aber weil ich es geil finde.
Machst doch Werbung für Gold und das finde ich auch gut.
Aber ich denke, Bitcoin ist das geilste Produkt ever und vielleicht werde ich als der größte Depp der Nation irgendwann rauslaufen. Aber ich verstehe halt nicht, ich meine, die sind ja beide hoffentlich reflektiert und beide sind super smart, aber dass man dann sich so oft in einem Video widerspricht. Ich weiß, ich werde schon wieder eine Nachricht von Christian bekommen. Ey Marc, finde ich voll scheiße, was du hier machst, aber Christian, guck's nochmal an, bitte.
Wir machen das ja im Sinne des Diskurs und deswegen
kriegt
dieses Video auch
ein Like. Aber muss ich es auch rausschneiden?
Weil ich finde es.
Du hast geliked gerade.
Sehr gut. Ich finde es geil, dass sie dieses Video veröffentlicht haben, obwohl sicherlich auch negatives Feedback kam, weil wir brauchen mehr Diskurs.
Ja.
Und dementsprechend, glaube ich, wir haben, glaube ich, unsere Punkte ganz gut vertreten.
Schreibt auf jeden Fall mal eure Punkte dazu, was ihr zu den Aussagen von Markus und Christian sagt. Auch zu unser natürlich, gerne auch kritisch und so. Aber ich glaube, ja, Bitcoin ist nicht tot, es ist nicht das Ende des digitalen Traums, es ist erst der Beginn. Und für mich, wie gesagt, ist Bitcoin auch immer noch die Zukunft und jeder sollte in beides investiert sein. Der eine mehr oder weniger in Gold oder in Bitcoin, muss man selbst entscheiden. Aber ich glaube, es hat auch mit uns eine Empfehlung ganz gut gefahren in den letzten Monate, Jahre und es wird auch so, denke ich mal, bleiben. Ansonsten, ja, es gibt immer noch keine fundierten Kritiker zu Bitcoin. Die suche ich immer noch leider und ich finde keinen. Also wenn jemanden kennt, der wirklich fundiert, sachlich, gute Gegenargumente gegen Bitcoin hat, gerne mal vorstellen. Ich würde ihn gerne einladen.
Das war das perfekte Schlusswort. In dem Sinne, wir sind erstmal raus. Bleibt gesund. Macht's gut.
Ciao.